die Schwiegermutter von Petrus gesund, die hatte Fieber, und dann weitere Kranke, Besessene, die ihn gebraucht haben. Es steht nicht näher dabei, ob das alles ganz kompakt an einem Tag passiert ist oder eher über einen Zeitraum. Auf jeden Fall war über all das Abend geworden. Und Jesus tut weitere Wunder. Und letztlich sagt er zu seinen Jüngern, kommt, wir nehmen uns das Boot, setzen über ans andere Ufer, vielleicht haben wir dort Ruhe. Und so machen sie es, sich auf den Weg oder vielmehr auf den See steigen in das Boot und dann kommt der Sturm. Nein, das habe ich jetzt eigentlich falsch gesagt. Ich weiß nicht, darf ich bei euch schreien? Nein, ich warte nicht auf die Antwort. Dann kommt der Sturm! Und noch erschreckender, ich weiß, meine Stimme ist nicht die gewaltigste, vielleicht kann es einer von euch noch probieren. Nein, der Sturm, der Wind nimmt zu, die Wellen schlagen ins Boot und unter den Jüngern waren ja erfahrene Seeleute, die wissen nicht mehr aus noch ein, die verzweifeln, haben Angst. Wir kommen um, das Boot droht unterzugehen. Sie wecken Jesus, der in all dem geschlafen hatte. Wie geht es denn? Also war natürlich total erschöpft, so richtig müde. Oder vielleicht geht es auch gar nicht um die Frage, müde oder nicht, sondern um viel, viel mehr. Die Jünger wecken ihn. Wir wissen nicht, ob er sich die Augen gerieben hat oder ihn ein Schwall Wasser sofort wachgerüttelt hat, dann vollends. Und er schaut die Jünger an und fängt keine psychologische Gesprächsrunde an. Jungs, jetzt haltet euch mal alle gut fest und dann denkt jeder nochmal über alles nach. Wie geht's euch denn? Sagt das jetzt mal. Nein, Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Also durch den tobenden Sturm, durch die tosenden Wellen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Sie als Jünger, war das das, was Sie gerne gehört hätten? Nicht so ganz. Aber Jesus bringt ja oft die Sache so auf ganz besondere Weise außen auf den Punkt und steigt gar nicht auf das offensichtliche Thema ein. Das beobachten wir in ganz vielen Stellen auch, wo von ihm berichtet wird. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und ich finde, das ist eine unheimlich spannende Frage. Also wirklich in Todesnot. Sie rütteln Jesus wach, ihr Kleingläubigen. Also irgendwo scheint es da mehr zu geben. Vielleicht einen größeren Glauben, vielleicht mehr Glauben oder vielleicht eine Art und Weise, anders mit der Situation umzugehen. Es klingt so, als ob Jesus enttäuscht wäre. Ihr Kleingläubigen, da könnte doch mehr sein. Was habt ihr nicht schon alles mit mir erlebt? Was habt ihr nicht schon alles gesehen? Den ganzen Tag über vorher, Jesus spricht ein Wort und es passiert. Warum seid ihr so furchtsam? Worüber ist Jesus hier enttäuscht? Was hätten die Jünger kapiert haben können, was hier bei Jesus diese leichte Enttäuschung auslöst? Sicher ist, Jesus will ja uns ja nicht bei unserem Kleinglauben stehen lassen, sondern weiterbringen, zum Wachsen bringen. Um das noch etwas besser zu verstehen, schauen wir auch mal über die anderen Begegnungen in diesem Kapitel drüber. Zwei so als Beispiel davon. Gleich am Anfang vom Kapitel begegnet Jesus dem Aussätzigen. Und er sagt zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ja, ich will, sei rein. Und er wird gesund. Kurz danach, Vers 8, der Hauptmann von Kapernaum, der Jesus um Hilfe bittet. Jesus sagt, okay, ja, ich komme mit. Und er sagt, nein, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich weiß, Jesus, du brauchst dich gar nicht erst auf den Weg machen. Du bist hier und du sprichst dieses Wort und dort wird mein Knecht gesund. Und Jesus diesen Glauben lobt, dass er noch nie solch einen Glauben gesehen hätte. Und was sagen die Jünger noch gleich? Hilf, wir kommen um! Aber das ist doch auch Glaube. Sie vertrauen Jesus, sie wenden sich an Jesus mit dem, was sie empfinden. Und dennoch so dieser kleine Seitenhieb fast von Jesus. Spüren Sie einen Unterschied ein wenig in den drei Aussagen? Der Wind, die Wellen, Herr, hilf, wir kommen um, wir haben Angst, wir sterben. So das Negative. Das, was nicht weiterbringt, das, was nicht weiterhilft, das, was mich vereinnahmt, was vordergründig ist, vor meinen Augen, um mich herum, mich nicht weiterkommen lässt, mir die Kehle zuschnürt vor Angst. Ich komme um, Herr. Und die anderen Aussagen, Herr, wenn du willst, dann passiert's. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Sie spüren's, oder? Und das finde ich unheimlich spannend und herausfordernd. Denn das ist ja die Frage, welche Gedanken habe ich in solchen Situationen? Ich glaube nicht, dass Jesus hier verurteilt, wie die Jünger reagieren. Aber er weist sie eben darauf hin, hey, da könnte mehr sein, da könnte mehr passieren. Erinnert euch doch, was ich alles kann. Und diesen Vergleich finde ich unheimlich spannend. Tatsache ist, Jesus hört alles, was die Menschen zu ihm sagen. Er hört jedem zu, hat ein offenes Ohr für jeden. Und doch, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ihr bräuchtet nicht diese Art von Angst haben, denn ich bin da. Ich bin mächtiger und stärker als alles, was um euch herum tobt. Ich habe die Sache im Griff, so gut, dass ich auch im Sturm schlafen kann oder so ähnlich. Jesus will uns nicht an diesem Kleinglauben stehen lassen, sondern helfen, zu wachsen, darüber rauszukommen, den Stürmen des Lebens mit seinem Blick, seinem Wort zu begegnen, um nicht davon eingeschnürt zu werden. Glaube und Kleinglaube, wie stehen die in einem Verhältnis zueinander? Was ist Glaube? Glaube ist doch, dass ich darauf vertraue, dass Jesus in jeder Situation und zu jeder Zeit mit mir durchs Leben geht. Also auch die Jünger bringen einen Glauben mit, ganz zweifellos. Jesus sagt hier nicht, ihr glaubt ja überhaupt nicht, sondern die Art und Weise, wie sie ihren Glauben hier umsetzen und wie sie in ihrem Glauben dieser Situation begegnen, nämlich das Schauen auf Wind und Wellen und nicht auf Gottes Möglichkeiten. Das ist das, was ich hier bei Jesus verstehe. Paulus sagt es nochmal etwas anders in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Auch hier finde ich spannend zu sehen, dass Paulus zuerst erwähnt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und dann etwas passiert, was mir wieder auch in meinem Glauben hilft, nämlich, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat. Also dieses Aussprechen, dieses Bekennen, dieses Ausrufen, dieses Proklamieren von Jesu Möglichkeiten scheint da einfach einen hohen Stellenwert zu haben, wenn es weg vom Kleinglauben hin zu Glauben gehen soll, der nicht bei Jesus diesen Hebel ansetzt. Und dann etwas passieren kann, was man selber vielleicht vorher nicht gedacht hätte, was Stürme stillt, was, ja, wie Jesus es vorher getan hat, Krankheiten heilt, Dämonen austreibt, mit dem Mund bekennen, was Jesus kann. Herr, wenn du willst, dann. Herr, sprich nur ein Wort, dann. Und manchmal kommt es uns so vor, dass unsere burundischen Geschwister da näher dran wären. Sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen, hätte, wenn und aber. Ja, aber wenn ich jetzt dafür bete, passiert denn dann überhaupt was? Oder lasse ich lieber gleich das Beten, nur um nachher nicht in die Bredouille zu kommen? Jesus macht uns doch an so vielen Stellen Mut. Wenn ihr bittet in meinem Namen, der Vater wird es euch geben. Wem bittet, dem wird gegeben. Und andere Stellen, die dafür sprechen, Psalm 50, Vers 15, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch hinter eurer Einladung steckt, die vorhin erwähnt wurde. Ich habe es als die himmlische Notruftelefonnummer gelernt, schon im Kinderstundenalter, 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Jesus hat dieses offene Ohr, er will gebeten sein. Deswegen war auch das Verhalten der Jünger nicht falsch, Jesus zu wecken und ihn um Hilfe zu bitten. Deswegen verurteilt Jesus das auch nicht. Das ist auch für uns die richtige Anlaufstelle, auch wenn es ein verzweifelter Hilferuf ist, weil es nicht anders geht. Aber an dem brauchen wir nicht stehen zu bleiben. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber auch die Umkehrung. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Ist das andere, was Jesus sagt. Und ich glaube, da tun sich unsere Afrikaner manchmal leichter. Lieber einmal mehr bitten, als einmal eine Gelegenheit verpasst zu haben. Und sicher auch mit einem Aspekt, den wir von ihnen ein bisschen mehr gelernt haben. Also darum lieber fröhlich bitten, denn kein Gebet verhallt ungehört. Kein Rufen um Jesu Hilfe passiert umsonst. Auch wenn es vielleicht nicht immer sofort etwas umsetzt oder sichtbar ganz schnell irgendwas geschieht. Es lohnt sich immer und in jedem Fall, denn Gottes Möglichkeiten sind die größeren und die besseren und die wertigeren. Jesu Wort stillt dann auch wieder diesen Sturm. Und so lohnt es sich, auf ihn zu schauen, in den Stürmen unseres Lebens, an dem, was ja wie dort Wind und Wellen an unseren Kräften, an unseren Nerven und an unserem Leben zieht und zerrt, uns erschüttern will, uns zur Verzweiflung bringen will. Mit diesem Blick auf Jesus, mit dem Rechnen mit seinen Möglichkeiten, mit diesem Ausrufen und bekennen, dass er mehr draus machen kann, als was nur das Offensichtliche ist. Können und werden wir wachsen. Was auch kommt, Jesus ist da. Er stillt die Stürme des Lebens. Wir bekennen, er ist Herr. Aber die Entscheidung ist natürlich auch in jeder Situation wieder und manchmal wieder neu unsere eigene. Mache ich das jetzt? Traue ich mich's auch? Kann ich das überhaupt? Und solche Gedanken setzen ja manchmal ganz, ganz schnell ein, je nachdem, welche Situation wir auch gegenüberstehen. Und das ist gar nicht immer das Entscheidende, sondern Jesus kann, er ist der Herr. Diese Tatsache, die darf uns darin begleiten. Für uns hat es dazu geführt, dass wir in manchen Dingen auch umgedacht haben. Wenn wir sehen, dass unsere afrikanischen Geschwister lieber einmal mehr bitten, dann doch auch gerne bei einem Schnupfen schon, bei einer Grippe schon, bevor es zum Arzt geht, denn vielleicht wird dann der Arztbesuch gar nicht mehr nötig. Und solche Kleinigkeiten, die in Afrika aufgrund der Notlage ganz normal sind und wir uns auch anstecken lassen können. Schlafen die Kinder nicht gut, dann sagen wir uns erstmal, Jesus kann auch ihnen helfen, besser und ruhiger zu schlafen. Und wir wissen ja auch nicht, was alles mit in den Häusern rumgeistert. In unserer Vorbereitungszeit in Kanada haben wir ein ganz einfaches Gebet auch gelernt. Herr, was von dir kommt, das wollen wir gerne tragen. Und wir vertrauen darauf, dass du uns nicht mehr gibst, als wir auch aushalten können. Aber was nicht von dir kommt, dem verbieten wir im Namen Jesu jegliches Anrecht auf unser Leben, auf das unser Lieben. Und in Jesu Namen muss das weichen, was nicht von dir kommt. So oder ähnlich kann das klingen und aussehen. Und so funktioniert das, was Paulus sagt, mit dem Mund bekennen und dann zu erleben, auch was Glauben ausmacht. Gott ist treu. Dieser Regenbogen, der dann auch ein sichtbares Zeichen sein kann, dass Gott seine Versprechen hält, damals von der Sintflut her. Ganz persönlich habe ich es erlebt, ich war unterwegs zu einem Termin in der Stadt und noch kurz bei Freunden und sie haben mich auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Ich wollte erst nicht, weil ja, ich war spät dran, ich bin Deutscher, ich will pünktlich sein. Ach doch, komm, jetzt nimm doch eine Tasse Kaffee. Nein, doch. Also gut, ich habe mich breitschlagen lassen. Wir haben eine Tasse Kaffee miteinander getrunken. Ich bin weitergefahren. Der Verkehr wurde dann auf einmal zähfließender. Und Mehr und mehr Polizisten standen auf der Straße. Und man muss wissen, dass Polizisten in Burundi immer ein großes Maschinengewehr dabei haben. Kein ganz großes, aber immerhin ein großes. Also wer Polizisten sieht, fühlt sich nicht unbedingt immer sicherer. Und die Straße füllt sich, Verkehr wird umgeleitet auf die Gegenfahrbahn, schleicht so langsam und zäh an zwei, drei Autos auf der anderen Fahrspur vorbei. Ich komme dann an, wo ich hin möchte. Als ich dann später wieder nach Hause komme, höre ich, dass an der Stelle ein Anschlag auf einen hohen Polizeikommissar verübt wurde. Der war selber gar nicht mit im Auto, aber drei der Attentäter kamen da auch mit ums Leben. Und dann auf einmal hat es angefangen zu rechnen bei mir. Moment, Tasse Kaffee, ich habe mich aufgeregt, ich wollte gar nicht. Aber hätte ich nicht, dann weiß ich nicht, ob und wie nah ich diese Geschichte miterlebt habe. Wo ganz oft auch, und wir sicher auch nicht mal im geringsten wissen, wie viele Dinge sonst noch Gott im Verborgenen auch geregelt und gut geregelt hat und uns bis dahin auch begleitet hat in Burundi. Und wir vertrauen darauf, dass er das auch weiter tut, wofür wir unheimlich dankbar sind, wo Gott auch eure Gebete mitverwendet hat, dass es bisher so gut ging, und wir vertrauen darauf, dass Gott auch wirklich die ganze Situation zum Guten wendet dort. Von dem her noch, wer möchte, ganz konkret als Gebetsanliegen, wo wir dankbar sind für alle Bewahrung und Wunder, die wir erleben durften und die Gott schon vorbereitet hat in Zukunft, Lösungen für die angespannte Lage, politisch, wirtschaftlich, sozial, auch unsere Rückkehr dann. Im August werden wir zurück sein in Burundi und brauchen auch dort Weisheit und Weisung für das, was dann konkret passieren soll. Wir wissen, Gott ist treu, er geht mit, er ist hier, bleibt bei jedem Einzelnen von uns mit seiner Gegenwart, seiner Macht, seiner Zuwendung und seiner Fürsorge. Ganz herzlichen Dank für eure Geduld, für euer Begleiten, an uns denken. Beten Sie bitte weiter für Burundi.